weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Moment, in dem Europa als hilfsbedürftig dargestellt wird und wo Leute dann auch, also ich habe das teilweise auf Facebook dann gelesen, wo Leute gesagt haben, oh Gott, zum Glück bin ich nicht in Europa. Also so dieses Bild von, man möchte da unbedingt hin, weil da ist alles viel besser, das wurde dadurch stark in Frage gestellt und das fand ich interessant, dass das, also dass das so, ja, so eine Umkehrung stattfand.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Die Covid-19-Pandemie wirkt sich nahezu auf alle Lebensbereiche aus, so auch auf die wissenschaftliche Arbeit. In dieser Folge sprechen wir über die pandemiebedingten Herausforderungen auf den Forschungsprozess. Wir lernen aber auch eine, zumindest für mich, neue Sprache kennen und es wird heute musikalisch. Und wie all das miteinander zusammenhängt, das erkunden wir mit unserem heutigen Gast, Julia Stier. Hallo Julia.
Hallo.
Und das Gespräch führe ich, Laura, heute gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Merve. Hallo Merve.
Hi Laura, hi Julia.
Und auch hallo an alle, die uns gerade zuhören da draußen. Aber zunächst zurück zu unserem Gast. Julia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und ist Teil des Forschungsprojekts Transnational Perspectives on Migration and Integration, kurz TransMIT. Und Julia ist eine ideale Gesprächspartnerin zum Thema Feldforschung während der Corona-Pandemie, aber auch zum Thema Forschen über Corona. Nicht aber als Virologin, sondern aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Und deswegen freuen wir uns sehr, dich heute hier zu haben.
Auf jeden Fall. Und wir sollten den ZuhörerInnen auch nicht verheimlichen, also eine Triggerwarnung vorab. Hiernach, nach dieser Folge, könntet ihr Lust haben, mindestens auf dieser Sprache neue Musik kennenzulernen oder auch die Sprache lernen zu wollen. Also diese Informationen wollen wir euch natürlich nicht verheimlichen. Und damit gehe ich aber auch schon zu unseren Entweder-Oder-Fragen und eigentlich auch genau passend zu dem, was Laura gesagt hat. Du forschst unter Corona-Bedingungen zu Corona. Und wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du eher immer über Corona selbst forschen oder würdest du lieber immer unter Corona-Bedingungen forschen wollen?
Oh je, oh je. Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte nicht gerne unter Corona-Bedingungen forschen, also lieber über Corona, wenn ich wählen muss. Aber wenn ich wirklich ganz die freie Wahl hätte, dann keins von beiden.
Ja, verständlich. Wir werden ja auch gleich noch über Musik sprechen und unter anderem in einen Rap und auch in einen Popsong reinhören. Aber was hörst du in deiner Freizeit am liebsten? Hörst du lieber Rap oder lieber Pop?
Ich höre gerne Rap. Ja. Lieber Rap als Pop, auf jeden Fall.
Ja, bei mir ist es total tagesformabhängig, aber auch Rap. Und unsere bekannte Frage nochmal zum Schluss. Arbeitest du Quali oder Quanti?
Ich arbeite hauptsächlich Quali.
Und genau darüber wollen wir ja auch heute mit dir sprechen, weil auch die Quali-Arbeit, also auch die Arbeit im Feld, unter Corona-Bedingungen ja nochmal erschwert ist. Kannst du uns nochmal erzählen, du hattest ja uns auch im Vorgespräch erzählt, dass der Projektstart eures Transmit-Projekts auch mit der Pandemie zusammenfiel. Was hatte das für Konsequenzen für euch?
Ja, das hatte viele Konsequenzen oder sagen wir mal viele, viele Herausforderungen. Also vielleicht so ganz unabhängig davon inhaltlich, was natürlich ein Problem ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Projekten und so auch bei TransMIT, sind die festen Finanzierungsstrukturen. Das heißt, Projekte werden ja immer bewilligt für ein Jahr oder für 2 Jahre oder für 3 Jahre und dann ist relativ fest geregelt, was in diesen Jahren passieren soll, eben auch was Datenerhebungen angeht. Das heißt, was also in unserem Projekt, es ist ein sehr interdisziplinäres Projekt und wir verwenden eben verschiedene Methoden auch und es gibt Leute, Leute, die Quanti-Surveys durchführen, eben auch nicht in Europa, sondern außerhalb von Europa, und Leute, die qualitativ forschen. Und bei beiden war es halt so, es waren Datenerhebungen geplant und die konnten dann erstmal nicht stattfinden oder man musste eben sehr gut überlegen, wie sie stattfinden können. Und das ist so ein Problem, dass es halt besser gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, okay, wir machen das erst nächstes Jahr oder wir machen das erst in 2 Jahren, aber halt die Projektfinanzierung sowas nicht erlaubt. Und ich glaube, ja, ich denke, das spricht zu ganz vielen anderen Projekten. Und dann inhaltlich, weil es eben um diese Datenerhebungen geht, das ist natürlich super schwierig, weil die Pandemie zu Beginn, ihr erinnert euch, ja auch nicht gleichzeitig überall losgegangen ist. Das heißt, es gab solche Zeitverzögerungen, man wusste nicht, wie sich das entwickelt. Man dachte am Anfang, ach, vielleicht ist es in 3 Monaten wieder vorbei. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Und das war sehr schwierig, weil es halt sehr viel Unsicherheit gab am Anfang und wir eigentlich geplant hatten, also am BZB jetzt speziell eine große Umfrage in Nigeria durchzuführen im Jahr 2020. Und das war halt nicht, also das war einfach nicht absehbar, ob das möglich sein wird. Dann hat man ja immer dieses, also bei Umfragen, man braucht halt den persönlichen Kontakt. Es geht nicht über bei diesen Umfragen, die wir geplant haben. Es geht nicht über Telefon oder über Internet. Und wenn das Face-to-Face-Interviews sind, wie man die ja nennt, dann kann natürlich auch eine Übertragung, also das Virus reißt mit sozusagen, stattfinden, weil ja solche Leute, die diese Fragen stellen, auch mit ganz vielen verschiedenen Leuten sprechen. Das heißt, wir mussten da einfach überlegen, wie kann man das machen, welche Sicherheitsvorkehrungen braucht man und so weiter und so fort. Und was wir halt selber, was mich auch persönlich sehr eingeschränkt hat, war, dass wir nicht reisen durften. Das heißt, ich konnte eigentlich die Datenerhebung, die ich im Rahmen meiner DIS geplant hatte, die ich im Senegal durchführen wollte, das konnte ich nicht machen. Das heißt, ich musste mir halt irgendwie 3-mal Alternativpläne überlegen, weil man immer dachte, vielleicht jetzt, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht im Herbst, vielleicht im Frühjahr und so weiter. Und das im Endeffekt halt dann gar nicht geklappt hat sozusagen. Und ich stattdessen in Italien war, in diesem kleinen Zeitfenster dieses Jahr im Sommer.
Das heißt, du hast tatsächlich auch Feldforschung vor Ort gemacht.
Ich habe Feldforschung in Italien gemacht. Ich habe auch Feldforschung im Senegal gemacht, allerdings vor der Pandemie. Das war eigentlich gedacht so als Vorstudie. Und das ist halt jetzt die Hauptstudie geworden. Genau. Ja, und dann hat man so ethische Probleme, ne? Also gerade in so Ländern, in denen halt die Gesundheitsversorgung schlechter ist als in Deutschland. Man will nicht Leute der Gefahr aussetzen, dass sie sich anstecken können, weil man irgendwelche Surveys durchführen will oder weil ich selber dahin reise zum Beispiel und dann vielleicht aus Deutschland Omikron mitbringe oder Delta oder was auch immer. Das waren einfach so, ja, Schwierigkeiten, die ganz, ganz viele Leute, glaube ich, hatten. Aber gerade wenn man so wie ich jetzt mit auch irregulären MigrantInnen sprechen möchte, Leute, die sich in relativ prekären und vulnerablen Situationen befinden, da kann man halt nicht das stattdessen auf WhatsApp machen oder auf Zoom, weil man diese Leute erstmal, man braucht ja ein Vertrauensverhältnis und wenn man die Leute nicht kennt, das virtuell zu ersetzen, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, das war schon sehr, ja, sehr einschränkend.
Und wie war das dann für dich in Italien selbst? Also du hast ja klar die schöne Lücke nutzen können, aber da hast du wahrscheinlich ja auch die Einschränkungen der Pandemie gemerkt, oder?
Ja, ich meine, ich hatte Glück. Ich war jetzt im September und Anfang Oktober. Das war relativ, also da waren die Zahlen auch in Italien relativ niedrig und es gab nicht so viele, also so vor Ort nicht so viele Einschränkungen. Das heißt, ich konnte Leute treffen. Ich habe halt hauptsächlich Interviews draußen geführt. Ich habe mich jeden Tag getestet. Ich habe, so gut es ging. Ich meine, ehrlich gesagt, bei den Interviews teilweise nicht, weil es einfach, wenn man dort eine Maske trägt, dann fehlt einem die Mimik. Und das ist in der Interviewsituation halt sehr wichtig, aber dann eben draußen und mit Abstand, dann auch ohne Maske, also einfach so selber solche Schutzmaßnahmen, weil ich einfach mit vielen Leuten gesprochen habe in relativ kurzer Zeit und natürlich Angst hatte, dass ich jemanden anstecken könnte, weil das auch teilweise Menschen waren, die entweder noch gar nicht geimpft waren, weil sie keine Krankenversicherung hatten und das dann schwieriger ist, sich impfen zu lassen. Und diese Dinge musste ich so mitbedenken. Aber es hat ganz gut funktioniert.
Und hast du deine Interviewpartnerin auch aufgefordert, sich testen zu lassen? Oder wahrscheinlich dann nicht? Ich weiß ja gar nicht, wie die Teststrukturen in Italien da auch sind.
Nee, das ist nicht wie in Deutschland. Also es ist relativ schwierig. Es gibt viel weniger Teststationen. Die es gibt, sind zwar auch kostenlos, die allermeisten, meine ich. Aber das war nicht möglich, weil man sich dort halt auch ausweisen muss. Und wenn man sich ausweisen muss, dann braucht man halt ein Dokument, mit dem man sich ausweisen kann. Und es haben nicht alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, ein solches Dokument. Aber viele waren geimpft. Also die einen Aufenthaltstitel hatten und dadurch auch eine Krankenversicherung, die waren eigentlich alle geimpft. Aber es gab halt so ein paar, die das nicht waren.
Mit welchen Leuten hast du in Italien gesprochen?
Also ich habe mit senegalesischen MigrantInnen gesprochen. Ich war an drei verschiedenen Orten, im Norden, in der Mitte und auf einer Insel. Da kann man jetzt wahrscheinlich raten, wo das war. Genau, und habe eben versucht, mit Leuten gesprochen, die teilweise schon sehr lange in Italien leben und sehr gut etabliert sind, teilweise auch die italienische Staatsbürgerschaft haben und auch mit Leuten, die erst seit, vor kurzer Zeit, sagen wir mal in den letzten 5 Jahren nach Italien gekommen sind. Und ich habe versucht, so eine Mischung zu haben zwischen Leuten, die irregulär gekommen sind, Leuten, die regulär gekommen sind, Leute, die vielleicht am Anfang irregulär waren und dann aber regulär geworden sind sozusagen. Also diese Breite irgendwie abzudecken, weil mich einfach interessiert, also in meiner Dissertation schaue ich mir an, so in was für gesellschaftliche Vorstellungen über Migration und auch über Migration nach Europa und das Leben in Europa für Senegalesen und Senegalesinnen bestehen und wie das sozusagen konstruiert wird. Also welche Rolle haben Migranten und Migrantinnen selber bei dieser, sag ich mal, Konstruktion von solchen gesellschaftlichen Vorstellungen? Was kommunizieren sie nicht ihren Familien? Sprechen sie über Schwierigkeiten? Sprechen sie nicht über Schwierigkeiten? Welche Bilder nutzen sie? Also schicken sie es? Welche Rolle spielt Social Media? Was dachten sie, bevor sie kamen? Was haben sie vorgefunden, als sie jetzt in Italien angekommen sind und so weiter und auch eben, wie sich das über die Zeit verändert, also wie das eben unterschiedlich ist, Leute, die schon sehr lange da sind, im Vergleich zu Leuten, die vielleicht erst relativ kurz da sind.
Und du hattest uns ja auch schon gesagt, also ne, du warst ja auch im Senegal, das wird dann jetzt auch deine Primärforschung und im Vorgespräch hast du uns ja auch verraten, dass du im Senegal dann auch Wolof gelernt hast. Mhm. Und das hat ja natürlich auch Einfluss auf deine Forschung. Die Interviews hast du dann tatsächlich auch auf der Sprache geführt, oder?
Ja. Doch, ich habe die Interviews auf Wolof geführt, fast alle. Bin ich selber von mir ein bisschen beeindruckt.
Wir auf jeden Fall auch.
Ja. Ne, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wolof ist so die Lingua Franca, also die meistgesprochene Sprache im Senegal. Ungefähr 80% der Bevölkerung sprechen diese Sprache und ungefähr 40% sprechen die als Muttersprache. Aber es ist halt so die Sprache, die alle so ein bisschen zumindest verstehen und so weiter. Das heißt, selbst wenn man eine andere Muttersprache hat, kann man gut diese Interviews führen auf dieser Sprache. Und wie gesagt, wir haben im Vorgespräch da lange drüber gesprochen, aber für mich war wirklich auch die Sprache der Zugang. Also ohne diese Sprache, glaube ich, hätte ich die allermeisten Interviews gar nicht führen können. Einfach weil gerade Leute, die eben noch in einer irregulären Situation sind, halt wenig Vertrauen haben, weil sie nicht genau wissen, warum ich diese Informationen von ihnen will, also warum ich denn mit ihnen reden will. Und ich stelle da irgendwelche persönlichen Fragen und so. Und dadurch, dass ich die Sprache spreche, dadurch, dass ich im Senegal gelebt habe, war dann immer so ein Grundvertrauen schon da, ohne dass ich da jetzt groß was dafür gemacht habe. außer die Sprache zu lernen.
Ja, auf jeden Fall. Wie hast du das gemacht? Also für alle, die das jetzt lernen wollen, wie lange hast du an der Sprache gesessen und wie würdest du die Sprache auch beschreiben?
Es ist eine schöne Sprache. Wie würde ich die Sprache beschreiben? Es ist eine Sprache, die ganz anders ist als Deutsch oder Italienisch oder alle anderen Sprachen, die ich spreche und gelernt habe. Einfach weil die Struktur anders ist. Also die Satzstruktur ist anders. Man konjugiert zum Beispiel keine Verben, sondern das Personalpronomen wird konjugiert. Das heißt, es ist so eine ganz andere Denkweise, wie ein Satz aufgebaut wird oder wie eben Dinge beschrieben werden. Es ist ich finde, es ist eine gute Sprache für Rap. Das werden wir ja später auch noch hören. Ja. Tatsächlich ist es eine musikalische Sprache, würde ich sagen. Genau, und wie ich das gelernt habe, also meine allerersten Sätze auf Wolof habe ich 2014 gelernt, als ich in Italien studiert habe und dort Italienischunterricht gegeben habe für minderjährige, unbegleitete Geflüchtete, von denen eben einige aus dem Senegal waren. Und weil ich ihnen Italienisch beigebracht habe, haben sie mir eben ein bisschen Wolof beigebracht. Das heißt, ich habe so die ersten Sätze so, hallo, wie geht's? Und du bist hässlich, habe ich relativ früh gelernt. Du bist schön. Also solche und so Körperteile und Schuhe, Kleidungsstücke, so Sachen und habe es dann wieder, ehrlich gesagt, alles vergessen und habe dann im Master aber auch Afrika-Wissenschaften studiert und da gab es, also an der Humboldt-Universität und da gibt es eine Partnerschaft mit der Université Cheikh Anta Diop in Dakar und darauf habe ich mich beworben, das auch bekommen und dann dachte ich, okay, wenn ich da hingehe für ein Jahr, dann möchte ich auch die Sprache lernen und habe dann im Sommer 2017 angefangen mit einem Wolof-Kurs. Ich glaube, es ist hier in Berlin, gibt es, ich glaube, die einzige Schule, Sprachschule, in der man Wolof lernen kann in ganz Deutschland. Die ist hier in Berlin, in Schöneberg und da habe ich einen Kurs gemacht und dann bin ich in den Senegal und habe dort noch Privatunterricht genommen und habe dann dort auch meinen jetzt Mann kennengelernt und der war da dann auch nochmal sehr geduldig und stark beteiligt am Grammatik erklären und Wörter übersetzen und so weiter und so fort. Genau, so habe ich es dann gelernt.
Also die Betitelung der Sprache war uns ja auf jeden Fall neu. Wolof kannten wir alle vorher nicht, außer Julia natürlich. Aber uns ist dann aufgefallen, dass wir tatsächlich wahrscheinlich auch alle ein Lied kennen, wo Wolof auftaucht. Und das Lied 7 Seconds Away, können wir auch gerne nochmal gerade reinhören, fängt tatsächlich mit der Wolof-Sprache an.
Nga fokk ni yow xamuma li nekk ci sama suuf ak siggina bëgguma kuma xol dal di ne yow li nekk si yow moo ne si man li ne si man mooy di leen jàppale.
Ja, was sagen die da?
das war Yusu Nur. Also das Lied ist von Nene Cherry und Yusu Nur. Und Yusu Nur ist eben Senegalese. Und was sagt er da? Ehrlich gesagt, wir haben im Vorgespräch darüber geredet und ich habe es mir dann nochmal genau angehört. Und tatsächlich geht das Lied, da geht es um Rassismus. Ich hatte das wirklich falsch interpretiert davor, weil er sagt sowas, schau mich nicht von Weitem an, schau mein Lächeln an. Also denke nicht, dass ich nicht weiß, was du über mich denkst und so. Und ich habe das voll in so einen Liebeskontext geschoben und habe dann aber mir das nochmal angeguckt. Und dann die nächste Strophe oder so, wo es dann um auf, ich glaube, Englisch oder Französisch weitergeht, sind dann so Sätze von wegen, wenn ein Kind geboren wird, dann weiß es nicht, welchen Ton die Haut hat und solche Sachen. Und dann dachte ich, dann muss man das da oben ja wohl ein bisschen anders interpretieren. Es geht nicht um, schau mich von Weitem an, schau mein Lächeln an, solche Geschichten, sondern ich glaube, es geht darum, dass er eben so sagt, ja, also bilde dir sozusagen keine Meinung über mich, bevor du mich nicht kennst. Und denke nicht, dass ich so bin wie du, weil was ich möchte, ist tatsächlich, er sagt, helfen. Also ich bin so, ich glaube, er sagt so ein bisschen, ich bin positiver Mensch und möchte die Welt verbessern sozusagen und möchte eben nicht diese Trennung oder dieses Leute von Weitem anschauen und sich eine Meinung bilden, ohne die Person zu kennen.
Ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend und wir tauchen ja jetzt gleich nochmal in die Musikwelt und in deine Forschung über Corona auf. Aber eine Sache, die ich gerne nochmal mit dir besprechen würde, fand ich jetzt auch, weil du hast ja jetzt gesagt, du hattest jetzt eine Feldphase irgendwie im Senegal, dann geht es irgendwie auch nochmal um, also ne, dann warst du sozusagen nochmal in Italien, hast ja da nochmal mit Senegalesinnen gesprochen. Und im Endeffekt geht es ja in eurem Projekt schon auch darum, Migrationsprozesse zu beschreiben. Und da würde mich natürlich interessieren, wie du die Begriffe Transitland, Herkunftsland, Zielland für die Migrationsprozesse, ob du die Begriffe gut findest, wie du die selbst verwendest.
Also das ist interessant. Für mich ist also das Konzept von Migration ist ein Prozess. Das heißt, es ist nicht so einfach zu definieren, was jetzt ein Transitland ist und was ein Zielland ist, einfach weil ein Zielland zu einem Transitland werden kann und ein Transitland kann zu einem Zielland werden und das kann sich abwechseln und so weiter, weil eben Leute sich Entscheidungen auch verändern. Das ist vielleicht ein bisschen anders, wenn ich jetzt im Senegal lebe, ein Visum für Frankreich für ein Studium beantrage und dann dahin gehe, dann kann man sagen, okay, das eine ist das Herkunftsland und das andere ist das Zielland. Aber gerade wenn es um irreguläre Migration geht, wo Leute eben ja nicht komplett frei sind in der Wahl ihrer Route, wie sie irgendwo hinkommen, wo es viele Schwierigkeiten gibt auf dem Weg, wo man nicht mehr weiterkommt, wo man deswegen vielleicht in ein anderes Land geht und das da versucht und so weiter und so fort und wo man eben auch immobilisiert wird, also wo man eben stecken bleibt irgendwo, nicht mehr weiterkommt, dann kann ein Transitland auch ein Zielland werden. Das heißt, ich verwende tatsächlich den Begriff Herkunftsland, weil die Leute sich selber immer als Senegalesen oder also SenegalesInnen bezeichnen. Das heißt, das ist fix, aber zum Beispiel Italien kann ein Transitland sein, kann aber auch ein Zielland sein. Das heißt, ich sage, das kommt halt auf die Person an, das kommt auf darauf an, wo sie gerade sind und wo sie vielleicht noch hin möchten oder eben auch nicht. Das heißt, ich finde, so Transit und Zielland ist ein bisschen schwierig, also sind schwierige Begriffe, weil es halt diese Prozesshaftigkeit nicht einfach nicht bedenkt, sondern wo man darüber, also davon ausgeht, dass Migration ein linearer Prozess ist. Und das glaube ich nicht. Da sind viele Kurven und Schleifen und vor und zurück und so weiter. Deswegen, ja.
Und welchen Begriff würdest du uns dann empfehlen stattdessen?
Ja, das ist immer die schwierige Frage, ne? Ich finde, also auf Englisch Country of Residence, Residenzland, das ist auf Deutsch nicht so etabliert. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Begriff, weil das sagt im Prinzip nur aus, das Land, in dem ich wohne. Das drückt einfach aus, was dieses Land für Individuen ist in dem Moment, in dem sie da wohnen, nämlich ein Residenzland.
Ah ja, den Begriff finde ich auch viel, viel besser, wenn ich jetzt, also ich finde auch, also vor allen Dingen dieses Ziel, Transit, Aufnahmeländer, das sind ja immer so Sachen, über die man diskutiert und stolpert, aber Residenz scheint in dem Sinne tatsächlich ein bisschen offener und neutraler zu sein.
Ist auf jeden Fall spannend, da auch mal drüber nachzudenken. Ich würde jetzt aber noch mal kurz den Bogen wieder zurückschlagen, denn über die Corona-Pandemie sind ja auch einige Songs entstanden. Zum Teil gibt es viele Parodien. Also ich weiß nicht, ob ihr Zoom, 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 Zoom von den Venga Boys kennt, aber es gibt ja auch viele Songs, die eben zur Awareness beitragen sollen. Und von dir wurde da ja in der Zeitschrift für Flucht- und Flüchtlingsforschung ein Artikel veröffentlicht, über senegalesische Corona-Songs als Sensibilisierungs- und Informationsquelle für wolofsprachige Geflüchtete und MigrantInnen. Und dafür hast du dir jede Menge solcher Lieder angehört und auch analysiert, aber was kann man sich darunter vorstellen? Also worum geht es in diesen Corona-Songs?
Ja, das hat mich im Prinzip interessiert. Worum geht's in diesen Songs? Also ich bin auf diese Songs im Prinzip so ein bisschen zufällig gestolpert, am Anfang der Pandemie und dachte, ah, spannend. Was ist das denn? Und habe mich damit genauer beschäftigt. Und tatsächlich habe ich herausgefunden in meinem Artikel, dass diese Songs eben sehr gut Informationen über das Virus, über die Verhaltensweisen, was man eben tun soll, zum Beispiel in die Armbeuge husten. Also ihr erinnert euch. Oder nicht die Hand geben, Maske tragen, zu Hause bleiben, diese ganzen Sachen, dass sie diese Informationen sehr gut wiedergeben und sehr eingängig eben wiedergeben, einfach weil es halt als Liedform ist, weil man sich dann die Melodie merkt und weil dann diese Messages sozusagen im Kopf hängen bleiben. Und ich glaube, also ich habe in dem Artikel untersucht, inwiefern das auch Potenzial hat für eben Leute außerhalb des Senegals, also für MigrantInnen und Geflüchtete auf dem Weg oder in irgendwelchen Residenzländern. Weil ich mich so gefragt habe, wie bekommen denn Leute Informationen, die vielleicht nicht lesen und schreiben können, die vielleicht an einem Ort leben, an dem sie wenig Vertrauen in staatliche Institutionen haben, die diese Informationen verteilen, und in dem sie die Sprache vielleicht nicht verstehen, die dort gesprochen wird. Und wo ich dann dachte, okay, es ist interessant, weil diese Songs vermitteln sehr gut diese Informationen und sind halt leicht zugänglich über Social Media, YouTube und so weiter, können einfach verbreitet werden. Und wo ich davon ausgehe, dass die tatsächlich, also auch, weil sie eben hauptsächlich auf Wolof sind, ziemlich breit ein breites Publikum erreichen können und jetzt, keine Ahnung, Abstand halten, Hände waschen, in die Armbeuge husten, das kann man im Prinzip überall machen. Zu Hause bleiben ist dann wieder ein bisschen Problem, wenn man vielleicht kein Zuhause hat oder ein Zuhause hat, in dem man halt keinen Abstand halten kann. Aber zumindest so diese Basic-Regeln und auch Informationen über das Virus. Was sind Symptome? Wie überträgt es sich? Was soll man tun, wenn man Symptome hat? Und so weiter. Genau das, ja, habe ich untersucht und gefunden, dass es tatsächlich sehr gut, also meines Erachtens sehr gut mit den damaligen Erkenntnissen über das Virus und so Informationen dazu übereinstimmt, was in diesen Songs auch verbreitet wird.
Also würdest du schon sagen, dass durchaus ein hohes Potenzial
Ja.
besteht, eben als, okay. Aber und die Hauptzielgruppe war dann aber die Bevölkerung im Senegal?
Ich vermute, dass es hauptsächlich ja eigentlich auf die Bevölkerung im Senegal gerichtet war. Was ganz interessant ist, weil im Senegal Musik und auch tatsächlich gerade Hip-Hop und Rap schon sehr lange so eine Funktion haben zur, ich sag mal, Sensibilisierung der Bevölkerung für alle möglichen Themen, also auch politische Themen, Korruption. Auch während Ebola gab es Songs. Das heißt, es gibt so eine Tradition im Senegal, eben über Musik solche Informationen zu vermitteln. Und deswegen sind halt MusikerInnen auch, ich sag mal so, als vertrauensvoll etabliert. Und denen wird zugehört. Manchmal mehr als der Regierung, weil wenn man nicht vielleicht den Präsidenten gut findet, dann denkt man, hä, was erzählt der denn so? Also, das ist jetzt sehr plakativ gesagt, aber so MusikerInnen, denen wird eher zugehört. Und deswegen glaube ich, hat das ein großes Potenzial, sowohl für die Bevölkerung im Senegal, aber mich hat halt interessiert, inwiefern das auch Potenzial hat für Leute, die eben Wolof sprechen, aber nicht im Senegal leben und vielleicht einfach Leute, die sonst sehr schwer nur Zugang haben zu Informationen. Und ich glaube, dass es auch da sehr gut ist, weil es eben auch Fake News dekonstruiert werden. Es gab am Anfang der Pandemie also das taucht in einigen Liedern auf, dass auch Schwarze das Coronavirus bekommen können, zum Beispiel. Also das war am Anfang. Und dann mit Beispielen, welche senegalesischen Bekannten, Leute oder, weiß ich nicht, aus anderen afrikanischen Ländern, welche Musiker zum Beispiel gestorben sind, welche Fußballspieler daran gestorben sind, welche anderen Präsidenten, keine Ahnung, die schwarz sind, die daran gestorben sind. Also wo wirklich auch versucht wurde, solche Fake News und wir sind alle immun dagegen und so zu dekonstruieren. Und aber auch so Trump-Fake News oder so. Also von wegen, nehmt Malaria-Medikamente oder nehmt Chloroquin oder weiß ich nicht was. Und das, genau, das dann auch angesprochen wurde. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich interessant.
Finde ich auch sehr interessant. Wir können ja auch hier nochmal in einen Song reinhören. Du hast ja gerade schon angesprochen, in dem Video taucht auch hier Donald Trump zumindest auf. Das war jetzt En bas Coronavirus von Dior Mbaye. Das habe ich jetzt wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen.
Na, Dior Mbaye ist schon gut.
Okay, danke. Genau, und in dem Artikel von dir erwähnst du auch, dass die Videos zu einigen dieser Songs eben eine sogenannte We Are the World Ästhetik aufgreifen. Was meinst du damit? Also, was kann man sich darunter vorstellen?
Ihr erinnert euch vielleicht, keine Ahnung, wenn irgendwelche Erdbeben waren in, weiß ich nicht wo, meistens im globalen Süden, dass es solche Songs gab, wo ganz viele bekannte KünstlerInnen gemeinsam gesungen haben, eben, und meistens das Lied We Are the World, so. Und alle stehen da im Studio, im Mikrofon, haben meistens noch ihre Zettel, wo der Text draufsteht, weil es ist alles so spontan und passiert jetzt gerade. Das ist ganz dringend. Und dann werden immer solche Bilder eingeblendet von irgendwelchen armen Kindern in XYZ-Land im globalen Süden, die ganz traurig aussehen und ganz viel Hilfe brauchen. Also es wird immer so ein Bild konstruiert von hauptsächlich Menschen aus dem globalen Süden oder schwarzen Personen als hilfsbedürftig und denen muss man helfen und die Armen so. Weil das ja immer, also solche Songs sind, die dann sozusagen zum Spenden animieren sollen. Und was ich total interessant fand, eben unter anderem auch in diesem Song En bas Coronavirus von Jordan Bay, ist, dass da so eine andere Ästhetik mit reinkommt. Da werden nämlich plötzlich Bilder aus Italien gezeigt, aus italienischen Krankenhäusern, wo weiße Menschen als hilfsbedürftig und in einer prekären Situation gezeigt werden und mit diesen Seuchenschutzanzügen und so weiter. Und das fand ich einfach super interessant, weil ich so das Gefühl hatte, da wird so eine Ästhetik übernommen von diesen We Are the World Songs, aber es wird fast so ein bisschen, also es wird so ein bisschen umgekehrt. Es ist nicht mehr, weil im Senegal auch bis jetzt die Pandemie war nie so schlimm wie in Europa. Da sind auch Leute gestorben, natürlich, die hatten auch Fälle, aber die haben das viel besser unter Kontrolle gehabt als in Deutschland, auch als in Italien, also weil die Songs sind vom Anfang und da war es einfach in Italien sehr, sehr schlimm. Und das fand ich super interessant. Ich dachte, ah ja, das ist, also das ist auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Moment, in dem Europa als hilfsbedürftig dargestellt wird und wo Leute dann auch, also ich habe das teilweise auf Facebook dann gelesen, wo Leute gesagt haben, oh Gott, zum Glück bin ich nicht in Europa. Also so dieses Bild von, man möchte da unbedingt hin, weil da ist alles viel besser, das wurde dadurch stark in Frage gestellt und das fand ich interessant, dass das so eine Umkehrung stattfand.
Und du hast jetzt auch schon, also zumindest ist so am Rande, jetzt gerade schon aufgekommen, während der Pandemie kommen ja auch immer wieder Themen über globale Verhältnisse auf. Also etwa, wenn es um die Impfstoffverteilung geht oder auch jetzt um die neue Virusvariante Omikron, die eben dank südafrikanischer ForscherInnen erst identifiziert werden konnte. Und daraufhin wurde dann mit strengen Einreisebeschränkungen von anderen Staaten reagiert. Wie schätzt du denn das Verhältnis zwischen dem sogenannten globalen Norden und dem sogenannten globalen Süden während der Pandemie ein? Also sehen wir hier lediglich die Fortführung von bestehenden Verhältnissen oder strukturiert die Pandemie die Verhältnisse vielleicht gar nochmal neu und verstärken die Ungerechtigkeiten vielleicht sogar?
Ja, das ist eine interessante, große Frage. Also ich
Ja.
glaube, was auf jeden Fall, ihr erinnert euch bestimmt am Anfang der Pandemie war immer, oh Gott, wenn das Virus, wenn die Pandemie auch in Afrika groß wird, dann geht die Welt unter sozusagen. Dann wird alles ganz, ganz schlimm, viel schlimmer als in Europa. Und jetzt ist die Pandemie fast 2 Jahre am sehr aktiv sein. Und es ist aber noch nichts unglaublich Schlimmes passiert in Afrika. Also natürlich sind dort auch viele Menschen gestorben. Natürlich sind dort, also gerade jetzt in Südafrika oder auch in Nordafrika, gab es volle Krankenhäuser und auch in anderen Ländern. Aber so schlimm, wie es die ganze Zeit prognostiziert wurde, ist es auf jeden Fall nicht, ist es nicht geworden. Und es werden dann oft solche Sachen wie, ja, das ist, weil da ist es wärmer oder so gesagt. Und ich glaube natürlich, vielleicht spielt das Klima eine Rolle. Aber, und das wird halt immer unterschlagen, die haben, also afrikanische Präsidenten, Regierungschefs und so weiter, haben einfach schon im Januar 2020 begonnen, Vorkehrungen für die Pandemie zu treffen. Also sobald die erfahren haben, oh, das gibt's, da haben die ja, geschaut, was kann man machen, wie sind die Kapazitäten in Krankenhäusern, wie kann man, welche Vorkehrungsmaßnahmen kann man treffen und haben zum Beispiel im Senegal im März bereits die Grenzen zugemacht und alles andere auch, also die öffentlichen Schulen, Universitäten und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt sehr viele afrikanische Länder, die sehr gut reagiert haben. Die Bevölkerungen sind oft viel, es viel gewohnter, dass sowas passiert, also wie eine, ich sage mal nicht eine Pandemie, aber eine Epidemie. Das heißt, die Leute haben Erfahrung, was zum Beispiel Abstands-, also Distanzregelungen, Hände desinfizieren, Hygienemaßnahmen, Hände waschen mit Seife und so weiter und so fort angeht. Also die kennen das schon sozusagen. Und das war auf jeden Fall auch, das sind auch Sachen, die dazu beigetragen haben, dass eigentlich in Afrika, teilweise in afrikanischen Ländern das besser geregelt war und auch deswegen wahrscheinlich einfach viel weniger Fälle waren als jetzt hier in Europa. Und das wird total unterschlagen. Also ich kenne oder unterschlagen, aber darüber wird wenig berichtet. Ich kenne jetzt nicht viele Zeitungsartikel in Deutschland, die sagen, wie toll Land XY auf dem afrikanischen Kontinent mit der Pandemie umgegangen ist. Das heißt, das ist definitiv was, ich glaube, da passiert eigentlich, also da passiert eigentlich viel oder da sind viele Sachen auch gut gelaufen, aber das wird, darüber wird nicht berichtet. Das heißt, das geht unter. Und natürlich, ich weiß nicht, ob, also Ungleichheit wird sicherlich verschärft dadurch, dass halt Deutschland und Europa und die USA ihre Impfstoffe nicht abgeben wollen und wir jetzt boostern. Und in den allermeisten afrikanischen Ländern weiß ich nicht mehr, ich habe jetzt aktuell keine Statistik, aber nicht mehr als 3% der Bevölkerung oder 5% der Bevölkerung oder so geimpft sind. Vielleicht sage ich was Falsches, das könnte man nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall sehr wenig im Vergleich halt zu Europa. Und das führt sicherlich zu Ungleichheit, weil man ja zum Beispiel auch nur reisen kann, wenn man geimpft ist. Man kann nur ein Flugzeug nehmen. Und wenn man aber keine Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, ja gut, dann bleibt man halt. Also wenn man keine Möglichkeit hat, weil es einfach keinen Impfstoff gibt. Und ich glaube, das ist was, das läuft schlecht. Und ich glaube, also da ist der globale Norden auch so ein bisschen blind, weil natürlich dieses Virus, also wir wissen, dass es Mutationen gibt und wenn wir nicht teilen diesen Impfstoff und verteilen und dann gibt es halt immer wieder neue. Das heißt, es macht eigentlich, also Ich persönlich denke, es macht nicht so viel Sinn, wie das gerade gehandhabt wird. Aber ja, das heißt, ja, ich weiß nicht, ob es Ungleichheiten, also sicherlich in Bezug darauf, Ungleichheiten verstärkt. Andererseits glaube ich, ist es auch für viele Länder im globalen Süden sehen sie halt, naja, gut, also die Länder des globalen Nordens machen nicht alles besser als wir. Das heißt, das kann vielleicht auch zu so mehr Emanzipation oder so führen. Aber also schwierig, schwierig, weil natürlich diese ja, sagen wir, wirtschaftlichen Abhängigkeiten trotzdem bestehen und das natürlich auch Auswirkungen hat, wenn das in Europa schlecht läuft, zum Beispiel, dann läuft das halt in vielen afrikanischen Ländern auch nicht so gut, weil es halt europäische Gelder sind, die dahin fließen und die aber auch wieder zurückfließen, also und so weiter. Schwierige Frage, können wir, glaube ich,
Kann man auf jeden Fall lange drüber reden,
ja.
das ist wahr, ja.
Auf jeden Fall. Wir wollten ja auch nur eine erste Einschätzung von dir, auch wenn es ein bisschen gemein ist und tatsächlich eine schwierige Frage war. Daher kommt jetzt auf jeden Fall eine viel leichtere Frage. Und zwar haben wir jetzt ja ein bisschen auch in Wolof reingehört. Und wir würden gerne natürlich auch, du bist ja Rap-Liebhaberin, vielleicht hast du dann sozusagen auch genau für unsere Zuhörerinnen, die Rap auch cool finden, noch Empfehlungen auf Lieder auf Wolof.
Lieder, viele Lieder auf Wolof. Wir hatten im Vorgespräch ja über The New List gesprochen von Nix. Das finde ich gut. Da können wir vielleicht mal reinhören. Bevor wir das sozusagen zum Abschluss machen, vielleicht ganz kurz, es gibt, also das finde ich sehr interessant und ich hoffe, dass ich da mal irgendwann Zeit habe dafür. Es gibt auch ganz, ganz viele Lieder über Migration und über wie es ist zu migrieren und wie die Route ist und so weiter und so fort. Also sehr super interessante Musik und das auch teilweise als richtig guten Rap, aber mit viel Inhalt. Und das ist das, wo ich denke, okay, vielleicht schreibe ich da mal was drüber und dann reden wir beim nächsten Melting Pot in ein
Ja,
paar
sehr
Jahren
gerne.
mal darüber. Ja.
Genau, also wir verlinken auch gerne die ganzen Songempfehlungen von dir. Wenn du die uns dann auch nochmal schickst, dann können wir die auch in die Shownotes packen. Aber jetzt hören wir erstmal in The New List rein.
Radio gudi la kwe lejunti No 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 jamani gesevi Kuneksa fetal my Amerik Kuneksa wanyi my France Afrik Kutak fu noy funga tega fi Sefen chi pojan bidula jik Boye chi hud bele gana sik Gala mandi gala neka nit Sude khalis my danje Lolo moy muno jinda fit Sude jigen my danje Nyom vre nyom pe jura init Swig say aka lunatic Tip say boye pumasit Rail nyop siti down the dirt Real shit Nyul cook Nyul cook Nyul cook Nyul cook Nyul cook Nyul cook And it's in my new list. And it's in my new list.
Yeah.
To the north come the new list.
Yeah.
To the north come the new list.
Battling sticky mole hypercut. Dole yemul tamu linga jot. Some of the flow be mole sot. Dumoka bay, come tap it bullet cut. Serin bi a kenya on jot. Nena sa shine the dollar jot. Put a gina up on you and my son buff. The bus book is sold the circulars. Please my gunner London, please get gunner gender. Fish you gunner tune. Bugger techie funny. Mole and jara lune. Show a lalin funny. Bus no gin lagune. No, 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 boy, do ask me. Baga sunit kunyul, lumuchalo, hana gone down the salt to bay. New cook, yeah, gotta say. Don't you die.
Wir wissen ja nicht, ob unsere ZuhörerInnen genauso Rap-Fans sind wie wir. Das heißt, wenn wir doch noch mehr Pop-Empfehlungen liefern sollen, schreibt uns einfach in den Kommentaren, dann fragen wir Julia nochmal, ob sie uns auch Pop-Songs mehr empfehlen kann.
Genau, aber erstmal, worum ging es denn jetzt in dem Song, den wir gerade gehört
Also jetzt
haben?
in dem Song im Prinzip, es geht im Prinzip um, ich sag mal, postkoloniale Kontinuitäten. Also es ist ein ziemlich kritischer Song, der über so die Geschichte von Senegal oder Westafrika mit Françafrique und solchen Abhängigkeiten geht und aber im Prinzip für so ein neues Selbstbewusstsein oder ja, im Prinzip ein Selbstbewusstsein auf oder ein Bewusstsein für die eigene Geschichte und die eigene Kultur, was auch immer das genau ist, aber das so nach außen zu tragen. Und wenn man das Video anschaut, also das Video finde ich sehr, sehr schön, dann sieht man eben auch, ganz viel, also sehr schöne Kleidung, die extra ein Designer für diesen Videoclip entworfen hat. Wo es eben darum geht, dass man so traditionelle Schnitte, traditionelle Motive und so weiter so alltagstauglich macht und so modern macht und so cool macht, im Sinne von Hip-Hop cool, dass Leute das tragen. Und das darum geht es im Prinzip. Also so um Newell Cook, was er die ganze Zeit singt, Newell Cook, Newell Cook, Newell Cook, das bedeutet im Prinzip sowas wie schwärzer als schwarz. Also extrem schwarz, extrem dunkel. Das ist so eine... Man sagt das manchmal tatsächlich im Senegal, also auch Colorism ist auch ein Thema. Das heißt, man sagt das manchmal über Leute, die extrem dunkle Hautfarbe haben, also einen dunklen Hautton. Aber er sagt das im Prinzip, um sozusagen so, das ist, was wir sind und darauf sind wir stolz. Im ganzen Song. Also es ist ein ziemlich politischer Song. Aber ich muss auch zugeben, dass Nix nicht so einfach zu verstehen ist, wenn man mal Wolof gelernt hat, weil der echt ziemlich sehr gutes Vokabular hat, wo ich viele Wörter nachschauen muss. Aber ja.
Ja, und auch wenn man die Sprache nicht versteht, das Video hilft auf jeden Fall, zumindest so einen ersten Einblick zu geben. Also ich konnte auch erahnen zumindest, worum es gehen könnte. Also auch das Video ist wieder sehr, sehr, sehr bildmächtig. Genau, aber wir sind jetzt leider auch schon am Ende dieser Folge. Aber zum Schluss gilt wie immer, das letzte Wort geht an dich. Deswegen ist noch irgendwas, was dir noch auf dem Herzen brennt, was du noch loswerden möchtest, was vielleicht auch jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist?
Oh, schon wieder so eine große Frage. Nein, ich möchte mich bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich finde, also tatsächlich auch ein Kompliment an euch. Ich finde es einfach ein schönes Format, was ihr da geschaffen habt und finde das toll, so die Gelegenheit zu bekommen, über meine Forschung und auch andere Dinge auch zu sprechen. Also eben nicht nur zu schreiben, sondern zu sprechen, so dass eben Leute das sich einfach mal anhören können und auch leicht verstehen können und dafür jetzt keine wissenschaftliche Publikation auf Englisch anschauen müssen. Deswegen finde ich das toll. Ein Kompliment an euch. Ich habe viele Themen, über die wir noch sprechen können, aber das machen wir einfach ein anderes Mal.
Ja, auf sehr gerne. Fall. Das hören wir auch sehr gerne.
Ja, auch vielen Dank. Also ne, auch, dass du da bist und dass du auch mitgemacht hast wieder. Und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass es tatsächlich auch dir Spaß gemacht hat. Und wir freuen uns natürlich auch über weitere Kommentare auch von den ZuhörerInnen. Und ich möchte mich auch bei Laura bedanken, die jetzt mit mir mitmoderiert hat. Nochmal gerne auf jeden Fall. Julia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die Sachen nochmal und nochmal angehört und nochmal neu übersetzt hast. Und ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Babenenion.
Ja!
Und wie sagt man so schön bei der Sendung mit der Maus? Das war Tschüss auf Wolof.
Das war bis zum nächsten Mal auf Wolof tatsächlich.
Okay, dann schreibe ich das der Seite. Angeblich sollte es nämlich Tschüss heißen. Aber bis zum nächsten Mal passt ja auch. Babenenion.
Babenenion.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.